Personix, Einführung in das Thema Audioskript. Bevor wir anfangen, eine kurze Anmerkung. Das hier ist eine populärwissenschaftliche Einführung in das Thema, erstellt mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Es ist ein erstes Kennenlernen, keine exakte technische Darstellung und auch nicht das letzte Wort. Wer Details und den genauen Wortlaut will, findet beides im geschriebenen Pamphlet und im White Paper. Und jetzt zur Sache. Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Ihnen jemand Unrecht getan hat und Sie wussten, dass Sie im Recht sind. Nicht ahnten, wussten. Sie hatten es schwarz auf weiß. Ein Papier, Zeugen, ein Datum. Der Nachbar hat Ihren Zaun untergraben. Eine Firma hat Ihre Rechnung nicht bezahlt. Eine Behörde hat Ihnen ein halbes Jahr Ihres Lebens zerstört. Mit einem Stempel, den niemand unterschreiben wollte. Und Sie haben sich gesagt, dass Sie das so nicht stehen lassen, dass Sie sich wehren werden. Sie haben Mut gefasst, aufgeschrieben, was Sie haben, und sind losgezogen, um Ihr Recht einzufordern. Und dann sind Sie gegen eine Wand gelaufen, nicht gegen den bösen Willen eines einzelnen Menschen, gegen eine Wand, gegen ein System, das Ihnen zugehört hat, mit dem Kopf genickt hat und Ihnen dann etwas gesagt hat, das Ihnen bis heute im Kopf geblieben ist. Es hat Ihnen gesagt, ja, das ist ein Unrecht, aber unternehmen Sie nichts dagegen, sonst haben Sie ein noch größeres Problem. Mit mir. Und Sie haben aufgegeben. Fast jeder gibt am Ende auf, nicht weil er im Unrecht wäre, sondern weil die Kosten dafür, im Recht zu sein, plötzlich höher waren als das Unrecht selbst. Gerechtigkeit hat sich als Luxusware herausgestellt. Als etwas, das Sie sich nur leisten können, wenn Sie genug Geld haben, genug Zeit, genug Nerven und genug Anwälte. Und die meisten Menschen haben das alles zusammen nicht. Also schlucken sie, drehen sich um und gehen weiter. Und genau das ist der Moment, in dem die Idee entsteht, von der ich Ihnen hier erzählen werde. Achten Sie nämlich auf eine Sache in dieser Geschichte. Der Staat hat das Unrecht anerkannt. Er hat Ihnen nicht gesagt, dass Sie sich irren. Er hat Ihnen gesagt, dass Sie Recht haben und Ihnen dann empfohlen, den Mund zu halten. Und wer dieser Logik zustimmt, wer sie als normal hinnimmt, der wird nach Ansicht des Autors dieser Idee ein Stück weit zum Mittäter. Denn die Welt funktioniert zu einem großen Teil nur deshalb so, weil wir uns daran gewöhnt haben. Weil es uns normal vorkommt, dass die Regeln von Leuten geschrieben werden, die nie mit den Folgen leben müssen. Ein Politiker, der ein Gesetz durchwinkt und ein Jahr später woanders ist. Ein Beamter, der eine Entscheidung trifft und nie den Menschen trifft, den diese Entscheidung betraf. Eine Schicht von Leuten, deren einzige echte Qualifikation darin besteht, dass sie das Spiel spielen können und angenehm wirken. Und dabei leben um uns herum jede Menge Menschen, die für sich und ihr Umfeld besser sorgen können als so mancher gewählte Vertreter. Sie sind nur nie auf die Idee gekommen, sich zu verkaufen. So sieht also das Problem aus, und jetzt kommt die Idee. Ich versuche, sie Ihnen ganz in einem Satz zu geben, damit Sie wissen, wohin ich will, und danach nehmen wir das langsam auseinander. Stellen Sie sich ein Reputationsnetzwerk vor. Ein Netzwerk, in dem Sie sich Ihre Identität selbst herstellen, aus eigenen Schlüsseln, sodass sie keiner Behörde und keiner Firma gehört. Sie gehört nur Ihnen. Sie lassen sich von Leuten in die Gemeinschaft holen, die schon drin sind, und bauen sich nach und nach einen Ruf auf, durch das, was sie tun und was sie belegen können. Und wenn Ihnen ein Unrecht geschieht, gehen Sie nicht an einem Schalter betteln. Sie legen vor, was Sie haben. Die Gemeinschaft schaut sich das an und entscheidet, ob und wie sie denjenigen trifft, der Ihnen geschadet hat. Das ist nichts, woran Sie den ganzen Tag hängen müssten, wie an einem sozialen Netzwerk. Es ist ein Werkzeug, nach dem Sie nur greifen, wenn Sie es brauchen. Es liegt in Ihrer Tasche. Und wenn ein Unrecht kommt, ziehen Sie es heraus. Das ist alles. Das ist der Kern der Idee. Das klingt vielleicht zu schön. Also lasse ich Sie nicht mit dem Gefühl gehen, dass es bloß eine weitere Utopie ist. Nehmen wir auseinander, worauf das Ganze steht und warum es tatsächlich funktionieren könnte. Die ganze Konstruktion stützt sich auf 5 Dinge. Nennen wir sie 5 Säulen, damit wir uns nicht verlieren. Wir gehen sie eine nach der anderen durch und Sie werden sehen, das ist keine Philosophie. Das ist eher Ingenieurskunst. Die erste Säule ist Freiwilligkeit. Niemand zwingt Sie in dieses Netzwerk. Sie müssen nicht hinein, Sie können Ihr ganzes Leben draußen verbringen. Aber es gibt einen Haken, und es ist fair, ihn gleich zu nennen. Wenn Sie einmal drin sind, können Sie Ihre Taten nicht mehr wegwischen. Sie können kein Recht darauf einfordern, dass das Netzwerk nichts über Sie weiß. Ob es dort Einträge darüber gibt, wie Sie sich verhalten haben, hängt allein von Ihnen ab. Davon, wie Sie sich verhalten haben. Freiwilligkeit bedeutet hier nicht, dass Sie sich nur die schönen Teile aussuchen. Sie bedeutet, dass der Eintritt frei ist, die Folgen aber echt sind. Die zweite Säule ist Organisation. Ein Einzelner verändert nie ein System. Deshalb bewacht jede Macht seit jeher eine Sache am schärfsten. Nämlich, wie sich Menschen zusammentun. Wem sie erlaubt, sich zu organisieren und wem nicht. Die Idee von Personics antwortet darauf so, dass die Gemeinschaft von unten wachsen soll. Aus denen, die sie kennen und denen sie vertrauen, nicht von oben aus denen, die ihnen jemand zugeteilt hat. Und vor allem müssen diese Gemeinschaften echte Werkzeuge in die Hand bekommen, damit sie nicht bloß Gemeinschaft spielen, sondern real etwas ausrichten können. Die dritte Säule ist Widerstandsfähigkeit. Manchmal nennt man das Zensurresistenz. Aber sagen wir es auf Deutsch. Der Weg zur Veränderung darf nicht davon abhängen, ob ihn Ihnen jemand von oben erlaubt. Wenn man dieses Werkzeug einfach abschalten könnte, würde es jemand abschalten. Deshalb muss es so gebaut sein, dass die Kosten, es zum Schweigen zu bringen, astronomisch sind. So hoch, dass es nicht einmal ein Staat schafft, der bereit ist, für die Überwachung jedes einzelnen Datenpakets zu zahlen, das durch das Netz fließt. Nicht, dass es schwer zu verbieten wäre. Es muss praktisch unfinanzierbar sein. Die vierte Säule ist Konsens. Und hier wird es interessant. Denn die Lösung selbst muss zugleich einen Weg enthalten, sich zu einigen und einen Weg, denjenigen zu zwingen, der die Vereinbarung bricht. Achtung, es geht nicht darum, dass wir uns alle schön einig werden und jeder zufrieden ist. Keine Win-Win-Vereinbarung, bei der wir lächeln und uns die Hand geben. Dieser Konsens entsteht durch Druck, konkret durch Druck auf Heuchelei und gleich erkläre ich wie. Nicht durch Abstimmung, nicht durch eine Unterschrift unter irgendeiner Urkunde, durch Druck. Und die fünfte Säule ist Unbestechlichkeit. Das ist die zweite Verteidigungslinie und die zielt nach innen. Die dritte Säule, die Widerstandsfähigkeit, schützt das Netzwerk von außen, vor dem Staat, vor der Macht, die es zum Schweigen bringen will. Aber ein Netzwerk kann auch von innen verfaulen. Jemand schmiert eine Autorität, jemand kauft sich Leute, die etwas beurteilen sollen. Und Unbestechlichkeit ist kein einzelner schlauer Trick, der das löst. Sie entsteht aus dem Zusammenspiel mehrerer Prinzipien, die sich gegenseitig verstärken und die Korruption so in Kosten verstricken, dass sie sich einfach nicht lohnt. Bevor wir dazu kommen, wie das Ganze zusammenhält, muss ich Ihnen zwei Dinge in die Hand geben. Ohne sie würde sie nämlich immer noch eine Frage umtreiben. Warum sollte irgendjemand dem glauben, was ich in dieses Netzwerk schreibe? Das erste ist die Identität. In diesem Netzwerk stellen Sie sich Ihre Identität selbst her. Aus eigenen Schlüsseln, nicht aus einem Papier von der Behörde. Sie gehört weder dem Staat noch einer Firma, sie gehört nur Ihnen und Sie können mehrere davon haben. Und an dieser Identität sammeln sich nach und nach Aussagen an, dass Sie ehrliche Arbeit geleistet haben, dass Sie Ihr Wort gehalten haben, dass Sie derjenige sind, der Sie sind. Das nennt man dezentrale Identität. Niemand hat sie Ihnen ausgestellt und niemand nimmt sie Ihnen weg. Das zweite ist die Frage, wie eine Aussage ins Netzwerk kommt, damit sie etwas wiegt. Und hier müssen wir drei verschiedene Personen unterscheiden, denn jede tut etwas anderes. Wenn Sie die zusammenwerfen, ergibt es keinen Sinn. Der erste sind Sie, der Aussteller, derjenige, der etwas behaupten will, dass ich etwas geliefert habe, dass jemand auf eine bestimmte Weise mit mir umgegangen ist. Sie lassen die Aussage in die Welt, aber Ihr Wort allein reicht nicht. Wenn es reichen würde, könnte jeder alles über jeden schreiben und wir wären wieder bei den sozialen Netzwerken. Also holen Sie sich zu Ihrer Aussage einen zweiten dazu, eine Autorität. Das ist jemand Vertrauenswürdiges, der Ihre Aussage stärkt. Entweder prüft er Ihre Belege und bestätigt, das habe ich gesehen und es passt, oder er setzt gleich seinen eigenen Ruf ein und haftet mit seinem Namen für die Wahrheit. Dessen ganze Existenz davon abhängt, worunter er je seine Unterschrift gesetzt hat. Die Autorität spielt auf ihrer Seite. Sie leiht ihrer Aussage ein Stück ihrer Reputation. Und weil sie von ihrer Reputation lebt, verleiht sie die nicht einfach so. Und jetzt der dritte, und den verwechseln Sie bitte nicht mit der Autorität, denn das ist eine völlig andere Rolle. Der Prüfer. Das ist derjenige, der Ihre Aussage tatsächlich ins Netzwerk durchlässt oder sie ablehnt. Und dieser Mensch ist nicht auf Ihrer Seite. Er ist auch nicht auf der Seite der Autorität. Er ist unparteiisch. Und vor allem, Sie suchen ihn nicht aus. Wer ausgerechnet Ihre Aussage prüft, darüber entscheidet das Netzwerk. Eine besondere Funktion bestimmt ihn für jede einzelne Aussage so, dass der Aussteller keine Möglichkeit hat, einzugreifen. Und Achtung, nehmen Sie das nicht als gewöhnliche Auslosung. Es ist nicht so, dass Sie es immer wieder versuchen könnten, bis Ihnen jemand entgegenkommender zufällt. Wen Ihnen das Netzwerk für Ihre Aussage zuweist, mit dem ziehen Sie die Sache durch. Sie suchen ihn sich nicht aus, Sie kaufen ihn nicht und Sie kommen an ihm nicht vorbei. Er richtet sich nach Regeln, die er vorab öffentlich ausgehängt hat. Und wenn er Ihre Aussage ablehnt, ist es nicht vorbei. Sie gehen in den nächsten Versuch, wieder mit dem, den Ihnen das Netzwerk bestimmt, aber teurer. Und warum das so? Warum weist Ihnen das Netzwerk den Prüfer zu und nicht Sie selbst? Genau deshalb, damit niemand in eigener Sache richten kann. Würden Sie sich den Prüfer aussuchen, nähmen Sie einen Verbündeten oder Sie würden ihn kaufen und die Unparteilichkeit wäre dahin. Dadurch, dass das Netzwerk außerhalb Ihrer Kontrolle darüber entscheidet, wird diese Hintertür geschlossen. So. Sie haben eine Identität, die Ihnen gehört. Sie haben eine Autorität, die Sie dazu holen, damit sie Ihre Aussage mit Ihrem Namen stärkt. Und Sie haben einen Prüfer, unparteiisch, den Ihnen das Netzwerk für Ihre Aussage zuweist, nicht Sie. Jetzt schauen wir uns an, wie aus diesen Dingen etwas entsteht, das von selbst zusammenhält. Das ist das Schönste an der ganzen Idee, und ich möchte, dass Sie es verstehen, denn danach fällt alles andere an seinen Platz. Das Ganze steht auf einer einzigen Asymmetrie, auf dem Ungleichgewicht zwischen dem, was es kostet, etwas zu lesen, und dem, was es kostet, etwas zu schreiben. Sich die Geschichte von jemandem in diesem Netzwerk anzuschauen, ist fast umsonst. Billig, schnell, für jeden zugänglich. Aber einen neuen Eintrag zu schreiben, etwas über jemanden zu behaupten, das kostet Sie etwas, und zwar nachweisbar. Versuchen Sie es einmal so zu sehen. Ein Reputationssystem ist genauso viel wert, wie es kostet, eine Lüge hineinzubekommen. Wenn Schreiben umsonst ist, wie wir es aus den sozialen Netzwerken kennen, überschwemmen es Lärm und Unsinn, und jeder kann dort alles über jeden schreiben. Wenn Schreiben teuer und überprüfbar ist, überlebt darin nur das, was einigermaßen genau ist. Und Achtung, nicht weil die Menschen plötzlich ehrlich wären. Menschen ändern sich nicht, sondern weil der Preis die Unehrlichkeit aus diesem Markt drängt. Lügen hört einfach auf, sich zu lohnen. Und jetzt aufgepasst, damit Sie sich das nicht falsch merken. Es ist nicht so, dass es billig wäre, ein Unrecht festzuhalten. Das wäre ein gefährlicher Irrtum. Billig ist das Lesen. Das Schreiben kostet Sie überprüfbare Mühe. Und genau diese Mühe ist die Versicherung gegen Verleumdung. Je schlechter Sie Ihre Aussage belegen, desto teurer kommt Sie der Eintrag. Das ist es, was das ganze Netzwerk sauber hält. Dieser Eintrag kostet Sie nämlich auf drei Ebenen. Er kostet Sie Zeit, denn Sie müssen warten, bis jemand Ihre Aussage prüft. Er kostet Sie Energie, denn Sie müssen ein ordentliches Dokument zusammenstellen und unterschreiben. Und er kostet Sie Geld, denn diejenigen, die prüfen, verlangen dafür etwas. Und diese drei Dinge lassen sich untereinander teilweise tauschen. Sie können mehr zahlen und Zeit sparen. Sie können mehr Energie opfern und Geld sparen. Aber eines können Sie nicht kaufen. Und das ist Reputation. Die bekommen Sie für kein Geld der Welt. Die müssen Sie durch Verhalten sammeln, über die Zeit, Schritt für Schritt. Und genau dieses eine, dass Reputation weder kaufbar noch umgehbar ist, macht das ganze Netzwerk widerstandsfähig gegen eine Flut falscher Identitäten. 1000 neue Identitäten herzustellen, das kann jeder. Aber jeder Einzelnen davon eine echte Geschichte und einen echten Ruf zu geben, das lässt sich nicht massenhaft fälschen. Und hier muss ich schnell etwas ergänzen, damit es nicht falsch klingt. Wenn ich sage, dass ein Eintrag etwas kostet, heißt das nicht, dass Sie das Geld zum Fenster hinauswerfen. Es kommt nämlich zu einem großen Teil zurück. Denken Sie daran, dass der Prüfer keine fremde Institution ist. Es ist wieder jemand aus der Gemeinschaft, ruhig auch Sie selbst. Wenn Sie die Aussagen anderer prüfen, werden Sie dafür bezahlt. Und hier ist die Pointe. Auf lange Sicht gleicht sich das für einen ehrlichen und maßvollen Menschen fast aus. Was Sie für Ihre eigenen Einträge zahlen, kommt zu Ihnen zurück als Belohnung dafür, dass Sie selbst andere prüfen. Ihre wahre, nützliche Aussage kommt damit einer Rückzahlungskaution nahe. Sie zahlen, aber es kommt zurück. Übrig bleibt nur ein kleiner Teil für den Betrieb des Netzwerks. Eine Lüge dagegen oder ein leerer, radikaler Eintrag kommt nie zurück. Der ist reiner Verlust. Und daraus folgt eine einfache Regel. Sie verlieren nichts, wenn Sie mit der Gemeinschaft gehen. Sie verlieren nur, wenn Sie gegen sie gehen. Für einen ehrlichen Menschen, der ein echtes Unrecht einfordert, schrumpfen die Kosten der Gerechtigkeit also fast auf null. Teuer zahlt nur derjenige, der lügt oder übertreibt. Gehen wir noch ein Stück tiefer, denn hier ist die zweite geniale Sache. Wer beurteilt Ihre Aussage eigentlich? Wer wird dieser Prüfer sein? Nun, das lässt sich nicht im Voraus erraten. Es lässt sich nicht kaufen. Weder Sie noch ein möglicher Angreifer wissen vorher, wessen Bereitschaft überhaupt gebraucht wird. Und jetzt das Beste. Wenn ein Prüfer Ihre Aussage ablehnt, heißt das nicht Ende. Es heißt nur, dass Sie es noch einmal versuchen, aber teurer. Es schickt Sie in den nächsten Versuch, zum nächsten Prüfer, den Ihnen wieder das Netzwerk bestimmt. Und hier entsteht das, was man teuren Radikalismus nennen kann. Je wilder die Sache ist, die Sie durchsetzen wollen, desto mehr wird sie Sie kosten. Das setzt sich aus drei Kosten zusammen, die sich addieren, und ich nenne sie Ihnen, weil sie schön anschaulich sind. Die erste ist die Zahl der Versuche. Eine glaubwürdige Aussage nimmt der erste oder zweite Prüfer und fertig. Eine problematische Aussage braucht Runde um Runde um Runde, und jede weitere Runde kostet. Die zweite Kostenart ist, dass das Dokument aufquillt. Jede Runde klebt weitere Metadaten daran, sodass eine Aussage, die durch 20 Runden gegangen ist, 20-mal umfangreicher ist als eine, die beim ersten Mal durchkam. Und die dritte Kostenart ist der Risikoaufschlag. Ein Prüfer, der bereit ist, etwas Strittiges zu unterschreiben, verlangt dafür mehr. Für eine glaubwürdige Aussage den Grundtarif. Für eine Kontroverse vielleicht das Dreifache. Für eine Radikale das Zehnfache und ruhig mehr. Und dieser Posten wächst nicht langsam, der schießt nach oben. Und jetzt der wichtigste Satz in dieser ganzen Passage, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Das ist keine Zensur. Keine Aussage ist in diesem Netzwerk verboten. Das System bewertet nicht, was wahr ist. Es bepreist Risiko. Auch die radikalste Aussage kann durchgehen und veröffentlicht werden. Nur zu einem Preis, der widerspiegelt, für wie glaubwürdig Sie das Netzwerk insgesamt hält. Die wahre Sache darüber, wie Ihr Nachbar Ihren Zaun untergraben hat, setzen Sie fast umsonst durch. Eine unverschämte Lüge darüber, dass jemand, der Ihnen einfach nicht passt, ein Mörder sei, können Sie auch versuchen durchzusetzen. Aber Sie zahlen dafür so viel, dass Ihnen die Lust vergeht. Es ist kein Verbot. Es ist ein Preis. Damit hängt eine Figur zusammen, die man sich gut vorstellen sollte, denn Sie werden sie brauchen. Stellen Sie sich die Autorität als Notar vor. Als Notar, dessen ganze Existenz mit seiner Vergangenheit steht und fällt. Wenn er eine Aussage unterschreibt, setzt er ein Stück seines eigenen Rufs darauf. Und jetzt die Zahlen, denn an ihnen ist es das Schöne. Reputation aufzubauen ist langsam. Sagen wir, 2% nach oben für eine ehrliche Arbeit. Schritt, Schrittchen, Schrittchen. Aber Reputation zu verlieren, das ist eine Katastrophe. Ruhig 70% nach unten für eine einzige Unwahrheit. Stellen Sie sich so einen Notar vor, der sich über Jahre einen Ruf auf 85% aufgebaut hat. Jemand kommt zu ihm und bietet ihm Bestechungsgeld, damit er etwas unterschreibt, das nicht wahr ist. Wenn er ehrlich bleibt, klettert er mit der Zeit auf 87. Weitere Kunden kommen, er kann mehr verlangen. Wenn er das Geld nimmt und eine Lüge unterschreibt, fällt er auf 15. 12 Jahre aufgebauter Ruf, weg an einem einzigen Nachmittag. Und wir behaupten nicht, dass dieser Notar ein sittlich tugendhafter Mensch ist. Überhaupt nicht. Wir behaupten, dass Korruption so hoch bepreist ist, dass sie ihm in seiner eigenen Rechnung schlicht nicht aufgeht. Eine einzige falsche Arbeit kostet ihn mehr als 1000 ehrliche zusammen. Damit ich in der Mathematik genau bin. Damit sich die Bestechung für ihn lohnt, müsste sie schwerer wiegen als das, was er riskiert. Und er riskiert beides, die Chance, erwischt zu werden, und den Anteil an Ruf, den er verliert, wenn er erwischt wird. Und obendrauf den ganzen Wert dessen, was er bisher gesammelt hat. Und weil Reputation immer weiter wachsen kann, während eine vernünftige Bestechungssumme ihre Obergrenze hat, hört sich Korruption früher oder später für jeden einfach auf zu lohnen. Hier sehen Sie die Unbestechlichkeit in Aktion. Das ist kein Appell ans Gewissen, das ist Buchhaltung. Gut, wir haben ein Netzwerk, wir haben Reputation, wir haben Prüfer. Aber was tun wir damit, wenn das ursprüngliche Unrecht geschieht? Wie sieht Gerechtigkeit ohne Richter aus, ohne Gericht, ohne zentrale Autorität, die sagt, schuldig, nicht schuldig? Und hier müssen wir ehrlich sein über eine unangenehme Sache, die wir alle in uns tragen. Menschen brauchen Genugtuung. Sie brauchen es zu sehen, dass es sich für denjenigen, der geschadet hat, nicht ausgezahlt hat. Es ist fast ein dunkles Bedürfnis, aber es ist real, und wer es leugnet, baut auf Sand. Wenn Sie in die Geschichte schauen, wie oft ging es eigentlich gar nicht darum, ob das Verfahren makellos sauber war. Es ging darum, dass die Gesellschaft jemanden bestraft sehen musste. Dieses Signal an den Rest der Gesellschaft, dass ein Unrecht nicht durchgegangen ist, ist oft wichtiger als die Sicht des Opfers selbst. Personix leugnet dieses dunkle Bedürfnis nicht. Es nimmt es und dreht es in etwas Nützliches. Was ist Strafe eigentlich? Sie ist eine Form der Demütigung dessen, der geschadet hat, durch den Verlust seiner Vorrechte. Damit das Opfer und das Umfeld spüren, dass Schaden anzurichten sich nicht auszahlt. Das hat zwei Bedingungen. Schädliches Verhalten darf sich nicht lohnen, und zugleich müssen diejenigen, denen Unrecht geschah, dieses Gefühl der Genugtuung bekommen. Aber wie bestraft man jemanden ohne Gericht und ohne Gendarmen? So, ich kann fremdes Eigentum nicht anrühren. Das geht nicht und ich will es auch nicht. Aber ich kann öffentlich erklären, dass ich mein eigenes Eigentum und meine eigenen Güter nur unter bestimmten Bedingungen zugänglich mache. Dass derjenige, der sich auf eine bestimmte Weise verhalten hat, zu mir nicht darf. Ich handle nicht mit ihm, ich lasse ihn nicht weiter. Und das ist öffentlich, absichtlich öffentlich, damit die anderen sehen, wie ich dazu stehe und sich ein Bild von mir machen können. Und hier kommt diese zauberhafte Selbstregulierung über den Preis, die Sie hören müssen, denn das ist der Kern der ganzen Gerechtigkeit ohne Richter. Stellen Sie sich vor, ich fange an, für völlige Kleinigkeiten harte Strafen zu verhängen, dass jeder, der mich auch nur schief anschaut, für mich für immer ein Verbrecher ist. Was passiert? Das Umfeld fängt an, mich für einen unverhältnismäßigen Verrückten zu halten. Mit mir Geschäfte zu machen, wird riskant, denn wer weiß, wann ich auch auf sie sauer werde. Meine Kosten dafür, überhaupt mit jemandem etwas auszuhandeln, schießen nach oben, und die Leute fangen an, mir aus dem Weg zu gehen, oder handeln mit mir nur noch zu schlechteren Bedingungen. Extremismus bepreist sich selbst. Aber Achtung, es funktioniert auch andersherum. Wenn ich umgekehrt übertrieben nachsichtig bin, wenn ich es dulde, dass Leute mich betrügen und einfach mit der Hand darüber wische, hilft mir das auch nicht. Das Umfeld fängt an, mich als Risiko wahrzunehmen, als jemanden, der auch gegenüber denen nachsichtig sein wird, die ihnen schaden. Und so kriege ich es von der anderen Seite zurück. Zwischen diesen beiden Rändern, zwischen wahnwitziger Härte und uferloser Weichheit, liegt eine vernünftige Mitte. Und der Preis drückt sie ganz von selbst dorthin. Und genau deshalb sagt der Autor, dass Gerechtigkeit aufhört, Luxusware zu sein. Nicht, dass es nichts kosten würde, ein Unrecht festzuhalten. Das nicht. Es kostet überprüfbare Mühe, gerade damit der Eintrag etwas bedeutet. Aber es ist zugänglich. Dieser Eintrag ist dauerhaft und die Folgen sind echt. Und das ist der Unterschied zu heute, wo sein Recht einzufordern mehr kostet, als das Unrecht selbst. Es gibt noch eine Feinheit, die dieses Netzwerk kann und Gerichte nicht. Ob sie ein Gesetz gebrochen haben oder ob sie ihr eigenes Wort gebrochen haben. Beides ist für das Netzwerk ein gleich lesbares Signal. Wenn ich irgendwo eine Regel verkünde und dann selbst davon abweiche, zeigt sich dieser Unterschied und kostet mich etwas. Heuchelei ist in diesem Netzwerk teuer. Und das ist etwas, das die heutige Welt kaum ahnden kann. Denn Heuchelei ist keine Straftat. Und noch eine Sache, die wir aus Gerichtssälen kennen, gilt hier nicht. Vor Gericht ist Schuld 1 oder 0. Entweder schuldig oder nicht schuldig. In diesem Netzwerk ist es nicht so binär. Hier geht es um das Anhäufen von Signalen. Eine einzige unbewiesene Diebstahlsbeschuldigung löst keine Verurteilung des Beschuldigten aus. Sie löst eher Wachsamkeit gegenüber demjenigen aus, der beschuldigt. Aha, hier zeigt jemand mit dem Finger auf jemanden, schauen wir uns mal an, wer der ist, der da zeigt. Erst wenn mehrere unabhängige Hinweise aus verschiedenen Quellen kommen, die nicht untereinander abgesprochen sind, erst dann hat es Gewicht. Es entscheidet, ob diese Zeugen voneinander unabhängig sind, ob das Muster passt, ob es zeitlich zusammenpasst. Und wenn jemand wiederholt ohne Grund auf jemanden zeigt, wird das als Verleumdung gewertet und es zahlt seine eigene Reputation. Ein Lügner schadet nicht dem Opfer, er schadet sich selbst. Und dann gibt es die Wiedergutmachung, was eine schöne menschliche Sache ist. Wenn derjenige, der geschadet hat, von sich aus einen Schritt zur Wiedergutmachung macht, noch bevor irgendetwas bewiesen ist, öffnet er sich damit den Weg zu milderer Behandlung. Die volle Strafe trifft erst denjenigen, der nichts tut und nur hofft, dass es ihm durchgeht. Ein bisschen so, wie wenn im heutigen System jemand darauf setzt, die Schuld unter den Teppich zu kehren oder sie gleich freizukaufen. Hier nicht. Hier lohnt es sich, diesen Schritt zu machen. Und jetzt etwas, das furchtbar wichtig ist, damit Sie sehen, dass es hier nicht ums Sheriff-Spielen geht. Diese Strafe müssen Sie nicht persönlich vollstrecken. Überhaupt nicht. Sie können das delegieren. Ganz genauso, wie Sie eine Versicherung bezahlen. Sie bezahlen eine Autorität, die sich auf Durchsetzung spezialisiert und die das nach vorab festgelegten Regeln macht. So etwas wie heutige Ermittler, Ordnungsdienste und Gerichte in einem, aber auf dem Markt, nicht im Monopol. Und wenn so eine Autorität unverhältnismäßig durchsetzt oder umgekehrt gar nicht durchsetzt, leidet ihr Ruf. Und weil auch sie von ihrem Ruf lebt, kann sie sich das nicht leisten. Dieses Delegieren ist eigentlich ein allgemeines Prinzip des ganzen Netzwerks. Alles können sie an jemanden Spezialisierten übergeben und es sich jederzeit wieder zurückholen. Das erlaubt ihnen, Fachleute zu nutzen, ohne die letzte Kontrolle über ihre Sache zu verlieren. Und als Bonus, das, was heute nur Banken und große Spieler können, nämlich im Voraus einzuschätzen, mit wem sie es zu tun haben und wie riskant das ist, würde plötzlich für wirklich jeden zugänglich. Jemand würde ihnen für ein paar Euro eine lesbare Zusammenfassung über die Gegenseite erstellen, ganz danach, was sie interessiert. Gut, das alles klingt schön in der Theorie, aber wie um alles in der Welt kommen wir dahin von dem, was wir jetzt haben? Hier muss ich ein Wort betonen, das in ganz Personix absolut zentral ist. Das Wort heißt Evolution, nicht Revolution. Evolution. Kein Sturz, keine Barrikaden, keine Nacht der langen Messer. Eine plötzliche Veränderung weckt nämlich immer Widerstand und zerreißt Bindungen, an denen Menschen hängen, weil sie sie kennen. Menschen schützen instinktiv das, was sie haben, auch wenn es nicht perfekt ist. Der Übergang muss also allmählich sein und vor allem so, dass ihn das alte System nicht mit einem Knopfdruck abschalten kann. Denn wenn es ginge, wäre es sofort abgeschaltet. Das beste Bild dafür ist eine Brücke. Stellen Sie sich einen Fluss vor und darauf eine alte Fähre, mit der seit jeher Leute übergesetzt werden. Und Sie bauen neben dieser Fähre eine Brücke. Sie verbieten die Fähre niemandem. Soll sie ruhig weiterfahren, solange sie will. Aber die Leute wechseln mit der Zeit von selbst auf die Brücke, weil es bequemer ist, schneller und weil es sich für sie lohnt. Niemand zwingt sie. Sie wechseln, weil sie wollen. Und genau so stellen sie sich den ganzen Übergang zu Personix vor. Sie bauen eine neue Schicht über dem alten System. Eine Schicht, die es nach und nach zu ihrem immer kleineren Teil macht. Am Anfang verschmilzt diese neue Schicht fast mit der alten Welt. Aber im Lauf der Zeit ziehen die Leute um. Firmen machen das ganz normal so. Sie bauen sich ein paralleles System und verschieben die Kunden langsam dorthin. Das Einzige, worauf man extrem achten muss, ist, diese gewaltsame Revolution nicht auszulösen. Denn die würde alles zerstören. Und warum ausgerechnet Geld? Warum das Ganze über Geld ziehen? Weil der Staat im Kern ein Geldfluss ist. Über Geld bezahlt er seinen Zwangsapparat. Dieses letzte Glied, das die Regeln physisch durchsetzt. Ohne Geld gibt es kein Gewaltmonopol. Wenn das Geld ins Stocken gerät, weicht der Staat zurück, weil er nichts hat, um diejenigen zu bezahlen, die ihn am Leben halten. Und Geld hat eine außergewöhnliche Eigenschaft. Druck darauf lässt sich freiwillig, friedlich und transparent aufbauen. Sie müssen niemanden bedrohen. Sie müssen nichts in die Luft jagen. Das wäre Terrorismus, und davon distanziert sich Personix in aller Schärfe. Es reicht, dass das Geld anders zu fließen beginnt. Und dafür hat Personix 4 Werkzeuge, die sich gegenseitig stützen. Keines davon reicht für sich allein, aber zusammen halten sie, wie eine Mauer. Nehmen wir sie der Reihe nach. Das erste ist ein ganz einfaches Steuersystem, und es dient als Einstiegsköder. Ein einziger Satz auf alle Einkommen. Keine Ausnahmen, keine Steuerferien, keine Firmenabzüge, keine Anreize für Freunde. Ein Satz statt tausender Seiten Gesetze, die ohnehin niemand versteht. Und weil jede Zahlung überprüfbar mit der Identität verbunden ist, die sie geleistet hat, ist die Kontrolle trivial. Und jetzt der Kniff. Dieser Satz wird ein Stück günstiger angesetzt, als sie im alten System zahlen. Sie haben also einen Grund einzutreten. Und mehr noch, diese Last sinkt von Jahr zu Jahr, sodass das neue System immer verlockender wird und die Leute immer schneller dorthin wechseln. Das zweite Werkzeug ist vielleicht das witzigste an ganz Personix. Es heißt elektronisches Ausgabenregister, aber das Wesentliche verstehen Sie sofort. Erinnern Sie sich an die elektronische Registrierkasse, an diese Pflicht, jeden einzelnen Umsatz sofort zu melden. Der Staat hat damals jeden Umsatz jedes Gewerbetreibenden überwacht. Denn er ging von der Annahme aus, dass ihn jeder von uns bestiehlt. Nun, das hier ist genau das, nur auf den Kopf gestellt. Jetzt überwachen nicht wir den Gewerbetreibenden. Jetzt überwachen wir jede einzelne Ausgabe des Staates. Der Staat bekommt keinen Cent für irgendeine Zahlung, solange diese Zahlung nicht durch dieses Sieb gegangen ist. Bei jeder Ausgabe muss stehen, an wen sie geht, warum sie geht und wofür. Und das Ergebnis sind öffentliche Rohdaten, in die jeder hineinschauen und sie analysieren kann. Was Kontrollbehörden in Jahren der Arbeit nicht geschafft haben, ist plötzlich einen Klick entfernt. Und sie müssen dafür nicht einmal in das neue Steuersystem wechseln. Es reicht, dass sie bei jeder überwachten Zahlung eine kleine rückzahlbare Kaution hinterlegen, sagen wir ein paar Euro. Und wenn alles in Ordnung ist, bekommen Sie sie zurück. Das dient nur als Filter gegen Spam, damit niemand das System mit 1 Million unsinniger Einträge überflutet. Und diesen Eintrag kann jeder machen. Der Enkel für seinen gebrechlichen Großvater. Der Nachbar, dem die Gemeinde seit Jahren den kaputten Gehweg nicht repariert. Der Unternehmer, dem der Staat die Rechnung nicht bezahlt hat. Der Beamte, der einfach nur Daten exportiert. Und wissen Sie, was mit den politischen Parteien passiert? Die verwandeln sich. Aus Empfängern von Geld aus unseren Steuern werden Anbieter von Analysen. Statt von Beiträgen zu leben, werden sie ihren Anhängern Übersichten anbieten, wessen Ausgaben in Ordnung sind und wessen nicht. Und schlampige oder unsinnige Staatsausgaben werden automatisch zu den ersten Streichkandidaten. Die schöne Pointe ist, dass uns die Registrierkassenpflicht damals gesagt hat, wir gehen davon aus, dass jeder von euch uns betrügt. Das hier ist dieselbe Logik, nur umgedreht. Jetzt weist sich der Staat gegenüber den Bürgern aus. Und wie der Autor sagt, wenn die dunkle Seite nicht gezögert hat, uns so zu überwachen, warum sollten wir zögern, sie zu überwachen? Das dritte Werkzeug gibt dem Ganzen Zähne. Es ist die Möglichkeit, dass sie über einen Teil ihrer Steuern selbst entscheiden. In der ersten Runde bekommt der Staat das Geld sowieso. Aber in der zweiten Runde nicht mehr. In der zweiten Runde entscheidet die Analyse aus der ersten Runde. Einen kleinen Prozentsatz Ihrer Steuern lenken Sie selbst dorthin, wohin Sie wollen, sofern Ihre Identität ein paar Bedingungen erfüllt. Etwa, dass Sie ein echter Bürger und erwachsen sind. Und dieser Prozentsatz wächst von Jahr zu Jahr. Vielleicht von 5% heute auf Dutzende Prozent in 10 Jahren. Und machen Sie sich klar, was das bedeutet. Der politische Kampf verlagert sich. Es geht nicht mehr nur darum, alle 4 Jahre einen Zettel in die Urne zu werfen und dann 4 Jahre zuzuschauen, was Sie damit angestellt haben. Plötzlich entscheiden Sie jedes Jahr, mit konkretem Geld, wohin Ihre Mittel fließen. Und Achtung, Sie drücken sich nicht vor den Steuern, Sie zahlen sie in voller Höhe, Sie lenken sie nur selbst. Und das vierte Werkzeug ist der Hebel, der alles zusammenfügt, und erst dadurch wird daraus eine reale Kraft. Es ist eine Verhandlungsplattform mit dem Staat. Das funktioniert so, dass der Staat sein Geld sozusagen in letzter Minute bekommt. Nur dann, wenn er die Transparenzbedingungen erfüllt, wenn er die Ausgabe korrekt zuordnet und belegt. Und in diesem Netzwerk bildet sich eine Art Warteliste von Leuten, die bereit sind mitzumachen. Und sobald diese Gruppe auf eine wirtschaftlich bedeutsame Größe anwächst, so groß, dass sie schon das Wachstum der ganzen Volkswirtschaft gefährden könnte, dann wird es aktiviert. Dann wird aus zivilem Ungehorsam eine glaubwürdige Drohung, nicht bloß eine Geste einiger Enthusiasten. Und der Staat weicht zurück. Zuerst dort, wo er eine einfache Rechtfertigung hat und wo sich keine Einsparungen finden lassen. Die problematischen Zahlungen, die mit Korruption verbundenen, die wird er am längsten halten. Aber der wachsende Druck zwingt ihn am Ende, alle Positionen zu räumen. Und damit hängt eine wunderbare Sache zusammen. Staatsbürgerschaft ohne Personalausweis. Sobald Sie eine eigene Identität haben, für die Sie selbst haften, verliert dieser staatliche Ausweis sein Monopol. Sie brauchen kein Papier von der Behörde, um zu beweisen, wer Sie sind. Sie haben eine ganze Reihe eigener Identitäten und einige davon tragen überprüfbare, dauerhafte Aussagen. Dass Sie Deutscher sind, dass Sie in dieser Gemeinde wohnen, dass Sie diese Schule abgeschlossen haben. Und dieses Überprüfen übernehmen Marktautoritäten, Notare, lokale Gemeinschaften, Arbeitgeber, die mit ihrem Ruf dafür haften, dass diese Identität ihnen gehört. Und diese Angaben werden über das Netzwerk ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal überprüft. Und daraus folgt eine gewaltige Sache. Darüber, wer zur Gemeinschaft gehört, entscheidet nicht mehr ein Beamter am Schreibtisch. Es entscheidet die Gemeinschaft selbst über diese Reputationssignale. Und jetzt erwarte ich einen Einwand, denn es ist der klügste Einwand, den Sie dagegen haben können, und er verdient eine ehrliche Antwort. Der Einwand lautet: Sie ersetzen hier den Markt durch irgendwelche Reputationspunkte. Sie führen ein weiteres System ein, in dem statt Preisen irgendwelche Noten für Verhalten gezählt werden. Und genau daran sind alle Planwirtschaften gescheitert. Ohne Markt und ohne Preise lässt sich nichts berechnen. Das ist eine Sackgasse. Das ist nur eine weitere Utopie kluger Köpfe, die glauben, sie könnten die Realität überlisten. So, dieser Einwand ist ernst zu nehmen, und ich sage Ihnen gleich, dass er falsch ist, aber nicht deshalb, weil jene alten Ökonomen, die vor der Planung gewarnt haben, Unrecht gehabt hätten. Sie hatten recht. Er ist falsch, weil Personix nicht das tut, was Sie kritisiert haben. Hören Sie genau zu, denn das ist wichtig. Personix schafft den Markt nicht ab. Es schafft die Preise nicht ab. Es lässt die Preise genau das tun, was sie können. Was es tut, ist, dass es die Marktrechnung in einem Bereich ausdehnt, in dem es heute überhaupt keine Messung gibt. Das klassische Argument gegen Planung sagt, dass sie ohne Preise nicht wissen, wie viel wovon zu produzieren ist und was knapp ist und was nicht, denn die Preise sind das Signal, das das verstreute Wissen von Millionen Menschen trägt. Und das gilt weiterhin. Daran rührt Personix nicht. Personix fügt neben diesem Preis nur ein zweites Signal hinzu. Ein Signal darüber, wie riskant der Mensch ist, mit dem sie Geschäfte machen wollen. Wie verlässlich er ist. Der Preis sagt ihnen, was die Sache kostet, aber er sagt ihnen nicht, ob der andere sie ihnen überhaupt liefert oder ob er sie hereinlegt. Und dieses zweite Signal hat gefehlt, oder es existierte nur in Formen, die diese Kritik nur bestätigt haben. Denn dieses Risiko wird auch heute gemessen, aber wie? Der Staat macht es über seine Register, aber die sind langsam und lassen sich zensieren. Banken haben ihren Score, aber das ist ein geschlossenes Monopol, in das Sie keinen Einblick haben. Plattformen wie diverse Marktplätze oder Lieferdienste haben Sternchen und Bewertungen, aber die nehmen Sie nicht mit, wenn Sie woanders hingehen. Eine Nachbarschaftsempfehlung funktioniert, aber sie skaliert nicht über die Dorfgrenze hinaus. Und alle diese Wege leiden an derselben Krankheit. Einer weiß mehr als der andere. Ökonomen nennen das den Markt für Zitronen nach den Gebrauchtwagen. Wenn der Käufer ein gutes Auto nicht von einem Schrotthaufen unterscheiden kann, bietet er sicherheitshalber einen durchschnittlichen Preis. Aber zum Durchschnittspreis will der ehrliche Verkäufer eines guten Autos nicht verkaufen, also geht er. Und auf dem Markt bleibt nur der Schrott übrig. Diese Krankheit zerstört überall um uns herum das Vertrauen. Und Personix stellt dem ein zweites Signal entgegen, das öffentlich überprüfbar ist, teuer zu fälschen und billig zu prüfen. Wenn ich es also zusammenfasse, wir schaffen die ökonomische Kalkulation nicht ab. Wir nehmen nur das Monopol auf jene Infrastruktur weg, die es erlaubt, das Risiko der Gegenseite zu berechnen. Das Reputationsnetzwerk macht den Marktmechanismus vollständiger, nicht randständiger. Und es gibt eine Grenze, die ich ehrlich zugeben muss, denn ohne sie würde ich sie belügen. Reputation ersetzt keine Preise, sie ersetzt nicht den Preis der Arbeit, den Preis des Materials, den Preis des Kapitals. Jenes alte Argument über die Preise gilt weiter und Personix streitet nicht dagegen. Reputation ist nur eine Ergänzung, ein Signal für eine einzige Dimension, die der Preis allein nie geliefert hat. Und das ist die Verlässlichkeit des anderen. Und nur am Rande, es ist nicht einmal Science Fiction. Reputationsnetzwerke haben in der Geschichte funktioniert. Mittelalterliche Kaufleute, die über das ganze Mittelmeer hinweg Fernhandel trieben, ohne ein einziges gemeinsames Gericht, hielten dieses ganze System allein durch überprüfbaren Ruf zusammen. Und es funktionierte über Generationen. Und hier muss ich abbremsen und etwas sagen, das man vielleicht nicht erwartet, das aber in Personix von Anfang an drinsteckt. Und das ist es, was mich daran gewonnen hat. Das hier ist kein Erlöser. Es ist kein Wunder. Es ist ein Werkzeug. Und wie jedes Werkzeug kann es versagen, es lässt sich falsch benutzen und von allein löst es nichts. Der Autor dieser Idee sagt das ohne Umschweife. Es gibt wohl keinen Weg, auf dem jemand anderes für Sie das heutige Chaos aufräumt. Kein Held kommt auf einem weißen Pferd. Kein einzelner Knopf, kein einzelner Führer, keine einzelne App bringt das in Ordnung. Personix bietet einen Weg an, aus dieser Falle herauszukommen, aber die Arbeit werden Menschen machen müssen. Sie, wir. Und darin steckt noch eine Demut, die ich schätze. Demut gegenüber der Zukunft. Der Autor ist sich sehr sicher darin, wie die Welt heute funktioniert, wie Geld funktioniert, wie Macht funktioniert, wie Menschen funktionieren. Das hat er ausgemessen und begründet, aber er ist sehr vorsichtig darin, was kommen wird. Er behauptet nicht, dass dieser konkrete Weg der einzig richtige oder der beste ist. Er behauptet nur, dass er stimmig wirkt und dass er einen gewaltigen Vorteil hat. Man kann von ihm zurücktreten, und das ist vielleicht das Wichtigste, was Sie aus dem heutigen Gespräch mitnehmen sollen. Diese Umkehrbarkeit. Jeder Schritt lässt sich zurücknehmen. Denn dieses neue System überlagert am Anfang nur das alte und ändert bloß die Anreize. Nur das, was sich für wen lohnt. Nach und nach schrumpft das alte, aber es verschwindet nicht von einem Tag auf den anderen. Und theoretisch muss es nie verschwinden. Und wenn irgendwo ein Konstruktionsfehler auftauchen würde, ist das nicht das Ende der Welt. Es ist keine Katastrophe, aus der es keine Rückkehr gibt. Es ist nur eine Reparatur. Sie gehen einen Schritt zurück, reparieren es und gehen weiter. Keine verbrannten Brücken. Und genau das macht Revolutionen so gefährlich. Bei einer Revolution gibt es keinen Weg zurück. Wenn es kracht, kracht es ganz und Menschen sterben. Hier nicht. Hier, wenn ein Randfall verlangt, dass der Staat noch einspringt und etwas hält, dann springt er eben ein. Manche Dinge müssen nämlich keinen Marktersatz haben, etwa die Landesverteidigung. Und selbst wenn es irgendwann in einer Krise nötig wäre, außerordentliche Vollmachten zu übertragen, so wie die alten Römer einst für ein paar Monate einen Diktator ernannt haben, kann auch diese Möglichkeit bestehen bleiben. Nur mit dem Unterschied, dass die Verantwortung bei der ganzen dezentralen Gesellschaft liegt und nicht bei einem einzelnen Führer. Und dass sich die übertragenen Vollmachten viel leichter zurücknehmen lassen, sobald die Gefahr vorüber ist. So, das ist Personix in Kürze. Zumindest der erste Blick, die erste Schicht. Fassen wir das zusammen zu dem, was Sie sich merken sollen, wenn Sie alles andere vergessen. Wir leben in einem System, in dem die Menschen, die die Regeln schreiben, nie mit deren Folgen leben. Wo ihnen der Staat ruhig zugesteht, dass sie Recht haben, und ihnen trotzdem empfiehlt zu schweigen. Wo Gerechtigkeit eine Luxusware ist für die, die sie sich leisten können. Und Personix ist der Versuch, das umzudrehen. Neben der alten Welt eine neue Schicht zu bauen, in der sie eine eigene Identität haben, die ihnen niemand nimmt. Wo sie sich ihren Ruf durch das aufbauen, was sie tun, wo Lügen sich nicht lohnt, nicht wegen der Moral, sondern wegen des Preises. Wo sich ein Unrecht so belegen lässt, dass es etwas bedeutet, auch wenn dieser Eintrag ehrliche Mühe kostet. Und wo man zu dieser ganzen Veränderung langsam kommt, freiwillig und so, dass sich jeder Schritt zurücknehmen lässt. Und jetzt das Wichtigste, weswegen ich dieses ganze Gespräch überhaupt vorbereitet habe. Ich bitte Sie nicht darum, das zu glauben. Überhaupt nicht. Glaube ist das Letzte, was diese Idee braucht. Ich bitte Sie um etwas anderes. Dass es Ihnen im Kopf liegen bleibt. Dass Sie darüber nachdenken und vor allem, dass Sie versuchen, es kaputt zu machen. Das Loch zu finden, die Stelle, an der es keinen Sinn ergibt, den Riss im Entwurf, den ich Ihnen hier vielleicht verschwiegen habe oder von dem ich selbst nichts weiß. Denn genau das braucht diese Idee am meisten, keine Bewunderer. Sie braucht Menschen, die sich in sie hineinstürzen und ehrlich versuchen, sie zu widerlegen. Wenn sie das aushält, ist sie stärker. Wenn nicht, wird sie repariert oder verworfen. So soll es sein. Nehmen Sie sich also diese allerletzte Frage mit und behalten Sie sie im Kopf, wenn Sie dieses Audio ausschalten. Erinnern Sie sich an das letzte Unrecht, das Sie lieber geschluckt haben, das, bei dem Sie wussten, dass Sie Recht haben und trotzdem nichts ausrichten konnten. Wie viel würde es Sie kosten, es einzufordern? Und wenn es hier einen Ausweg gäbe, diese Schicht neben der alten Welt, in der Beistand nicht mehr kostet als das Unrecht selbst, was würden Sie damit machen? Was würden Sie hinzufügen? Was würden Sie reparieren? Wo würden Sie anfangen? Denn wenn diese Idee jemals lebendig werden soll, dann nicht dadurch, dass ihr jemand applaudiert, sondern dadurch, dass sich Menschen wie Sie in sie hineinstürzen. Sie sind also an der Reihe. Und wenn Sie das hier wenigstens ein bisschen gepackt hat, wenn Sie Lust haben, diese Idee weiter zu verfolgen, sich mit ihr zu raufen und zu sehen, wohin sie sich bewegt, abonnieren Sie, damit Ihnen nicht entgeht, was als nächstes kommt. Und ganz zum Schluss, das war nur ein erstes Kennenlernen, ein Blick von oben. Fast jede Sache, über die ich gesprochen habe, behandeln das Pamphlet und das White Paper viel tiefer, und viele weitere haben hier gar keinen Platz gefunden. Wenn es Sie also gepackt hat, hier ist ein Vorgeschmack auf das, was dort auf Sie wartet. Ich fange damit an, wie es unter der Haube funktioniert. Sie erfahren, wie genau die Mathematik dafür sorgt, dass Sie weder aussuchen noch vorher erraten können, wer über Ihre Aussage richtet. Und das ganz ohne zentralen Server und ohne Blockchain. Durch welche vier Tore Ihre Aussage geht, bevor jemand sie durchlässt oder verteuert. Sie finden dort den klügsten Trick des ganzen Netzwerks, wie man es mit Hilfe von Wächtern zur Ehrlichkeit zwingt, die gar nicht real sein müssen. Welche konkrete Technologie dahinter steckt, dass sich das Netzwerk nicht abschalten lässt, egal was der Staat dafür aufwenden würde. Und wie sich überhaupt garantieren lässt, dass ein digitaler Eintrag dem entspricht, was wirklich passiert ist, was ein Problem ist, mit dem sich die ganze Kryptowelt herumschlägt. Dann geht es um Widerstandsfähigkeit und Privatsphäre, wie sich das Netzwerk gegen tausende falscher Identitäten wehrt und warum sich auch ein Reicher keine ganze Gemeinschaft kauft, wie es wirklich um ihre Privatsphäre steht, ob sie sich einen neuen Namen nehmen und bei Null anfangen können und was sich verbergen lässt und was nicht, wie mehrere getrennte Identitäten sie schützen können, wenn sie dort leben, wo die Wahrheit gefährlich ist und dass das Netzwerk einen eingebauten Regler zwischen Freiheit und Kontrolle hat, an dem aber nicht sie selbst drehen, sondern ihre Gemeinschaft. Dann die Dinge rund um die Gerechtigkeit, die noch weitergehen, wie aus tausenden persönlicher Regeln ein Gesellschaftsvertrag entsteht, den niemand geschrieben und niemand unterschrieben hat. Wer sich für sie einsetzen kann, wenn sie sich selbst nicht wehren können. Nach welchen genauen Kriterien das Netzwerk eine glaubwürdige Beschuldigung von einem Zufall oder einer Verleumdung unterscheidet. Und wie sich Einfluss, der auf Ämtern und Beziehungen beruht, in Einfluss verwandeln würde, der darauf beruht, was ein Mensch nachweislich kann. Und dann die schärfsten Dinge, bei denen die Autoren nicht ausweichen. Warum ein paar Prozent Inflation, die sie kaum bemerken, sie leise bestehlen und an den Staat binden. Und warum sie vom Zusammenbruch des größten Pyramidenspiels der Geschichte sprechen, des umlagefinanzierten Rentensystems, wie von einer Uhr, die neben dem ganzen Projekt tickt. Und zum Schluss, das, was ich an der ganzen Sache am meisten schätze. Die Autoren benennen die Schwächen ihres eigenen Entwurfs selbst. Das Kaltstartproblem, das Risiko, dass die Kosten ausgerechnet die Ärmsten mit Beschwerden ausschließen. Und die offene Frage, was passiert, wenn Maschinen statt Menschen anfangen, die Lügen zu schreiben. Sie finden dort auch harte Mathematik, die aus diesen Prinzipien Zahlen und genaue Formeln macht, nicht bloß eine Geschichte. Und sie erfahren, was ihr nächster Schritt ist, mit dem sie die ganze Idee erproben oder ruhig auch begraben wollen. Das alles und noch viel mehr finden sie im Pamphlet und im White Paper von Personix.